Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos.
Wundervoll! Willkommen zu einer neuen Folge Data Engage. Und Data Engage sagt ja das Arbeiten mit Daten, aber die Grundlage dessen alles ist ja eigentlich immer Inhalte. Und klar, es gibt den ganzen Hype rund um Content Marketing, Inhalte produzieren für die einzelnen Sachen. Aber wie wäre es, wenn man doch mal jemanden, der wirklich eine Expertin ist, fragt, was eigentlich das Analysieren von Interessen zu wirklichen Inhalten ist? Und mit wirklichen Inhalten meine ich nun mal so etwas wie TV-Sendungen, meine ich so etwas wie Nachrichten, meine ich so etwas wie Dokumentation. Und deswegen bin ich besonders froh, Lilian Dammann heute hier begrüßen zu dürfen. Lilian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und zwar aus zweierlei Gründen. Erstens, weil du im Gegensatz zu all meinen Content-Marketing-Kollegen und Kolleginnen dann nochmal ein ganz anderes Verständnis von Inhalten hast und was eigentlich uns Menschen, was Inhalte angeht, ganz anders verstehst. Und aus einer anderen Sichtweise, die ich viel faszinierender finde, ist nämlich dein Hintergrund als Wissenschaftsjournalistin. Und da haben wir im Vorgespräch auch schon drüber gelacht, dass ich Xenius noch aus Arte, und sie produzieren es ja noch immer, kenne. Ich bin ein kompletter Dokumentations- und Wissensnerd, was das angeht. Und deswegen so etwas von cool, dass du, und auch mit Professor Harald Lesch, ja, glaube ich, durftest du auch ein paar Episoden und Folgen mitbetreuen. Deswegen vielen, vielen Dank nochmal, dass du da die Zeit heute hier mit mir ein bisschen verquatschst. Und wer bist du? Was tust du?
Ja, hi Philipp. Vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Freut mich sehr, hier zu sein, erst einmal. Und vielleicht kurz zu mir. Du hattest es ja jetzt auch gerade schon erwähnt. Ich bin, was so Data Analytics und Business Intelligence angeht, wirklich eine Quereinsteigerin. Ich habe zwar in München studiert, allerdings nicht an der TU, sondern an der Hochschule für Fernsehen und Film, die gegenüber liegt von der TU, und habe gelernt, wie man Spielfilme produziert und Dokumentation. Das ist so mein eigentlicher Hintergrund. Also ich komme so vom Storytelling her, vom Fiktionalen und Non-Fiktionalen, und war dann, wie du auch schon erwähnt hast, bei Harald Lesch in der Redaktion für mehrere Jahre beim ZDF, auch bei Arte Xenius, und bin dann vor 5 Jahren zum BR über ein Hackathon gekommen, lustigerweise. Hab da meinen Chef kennengelernt, den damals noch der Mustafa Isik, und bin dann als Produktmanagerin für die Mediathek hier eingestiegen und habe dann vor 3 Jahren angefangen, unser Data Science Team hier aufzubauen. Damals waren wir noch zu zweit, jetzt sind wir 10 und haben noch weitere Stellen ausgeschrieben. Also ist extrem gewachsen, der Bereich. Beim Management haben wir immer mehr Aufmerksamkeit erzeugen können und sind jetzt ein sehr stark wachsendes Team. Sehr international aufgestellt. Genau, ich leite dieses Team. Wir sind einerseits dafür verantwortlich, die Reports zu erstellen. Wir haben jetzt erstmal angefangen mit unseren großen Digital-Flaggschiffen der BR Mediathek und BR24, haben da erste Dashboards gebaut, rollenspezifische Dashboards, also in so einem 70, 80-köpfiger Newsroom. Die brauchen natürlich nicht alle nur ein Dashboard, sondern gibt es ein Social-Media-Team, das braucht ein Social-Dashboard, dann gibt es ein SEO-Team, das braucht ein SEO-Dashboard, dann gibt es die CVDs, die brauchen ein eigenes Dashboard. Genau, also dafür, für diese Konzeption der Dashboards sind wir mitverantwortlich, machen das inzwischen auch mit einem Referenten hier von unserem Direktor oder auch Chief in Neudeutsch, und und sind aber gleichzeitig auch dafür verantwortlich, die entsprechende technische Infrastruktur in der Cloud aufzubauen. Das verwundert viele, dass wir beim Bayerischen Rundfunk tatsächlich auch in der Cloud arbeiten und nicht mit einer On-Premise-Lösung. Das gehört also auch mit auch zu unseren zentralen Zuständigkeiten. Auch quasi hinter den Kulissen technisch alles sauber funktioniert, wir verlässliche Daten haben. Und dass das alles aus einer Hand geht. Genau, das ist so mein Kurzritt durch meine Vita.
Krass, 10. Echt?
Ja, inzwischen, ja.
Boah, mega. Und dann, wie du ja sagtest, gerade Data Science, das heißt wirklich ja höchstwahrscheinlich auch, vielleicht deswegen offen gefragt, geht es dann auch schon ein bisschen in Prognoserichtung oder wirklich gerade eher mehr, also wenn man von dem Gartner Hype Cycle sozusagen, Data Hype Cycle Maturity Level irgendwie ausgeht, dann da schon auch ein bisschen in die Prediction-Richtung dann vielleicht über Nachfrage, also Nachfrage nach gewissen Themen, Medien?
Tatsächlich, also es entwickelt sich in die Richtung. Ne? Wir haben einerseits Analysten bei mir im Team, die klassisch halt die Reports machen und die Analysen für die Redaktionen. Wir haben Data Engineers bei mir im Team und jetzt stoßen auch die ersten Data Scientists dazu, weil wir auch Empfehlungen bauen wollen. Dabei sind wir aber jetzt nicht das einzige Team im BR. Es gibt auch noch andere Abteilungen, zum Beispiel das AI Lab oder die Archive, die auch KI-Anwendungen bauen im Bereich Computer Vision, automatisierte Sportberichterstattung. Da gibt es viele tolle Initiativen.
Krass. Also sehr, sehr schön zu hören, auch wenn ich zurzeit.
Ich weiß, man traut dem BR überhaupt nicht zu, aber es ist.
Nicht mehr in Deutschland sitze. Keine Gebühren mehr dafür entrichte, aber sozusagen ja auf den Gegenpart ja hier auf österreichischer Seite. Ja. Aber das finde ich sau cool. Einleitend eine Frage, oder was heißt einleitend? Wir haben ja gerade schon über eine. Wie versteht ihr eigentlich dann euren inhaltlichen Auftrag als BR? Ja, also wir kennen ja mehr oder minder als Deutsche, gibt es einen Rundfunk, ich glaube, dann Staatsvertrag nennt der sich sogar, oder Medienstaatsvertrag, bitte korrigiere mich da, bin ich nicht so tief drin, aber dein Auftrag, ja, also du beim BER hängt ja höchstwahrscheinlich auch sehr stark dann an diesem grundlegenden Auftrag, ja, Informationen, Wissen, aber auch vielleicht Entertainment dann, ich sag jetzt mal blöd, den Massen zugänglich zu machen. Was steckt dahinter? Also was ist da so das Daily?
Genau, also wir haben ja einen wirklich auf Rundfunkstaatsvertrag-Ebene festgelegten Bildungsauftrag im Bereich Bildung, Information und Unterhaltung. Also das ist ja unser grundlegender Auftrag. Bisher haben wir das ja vor allem im linearen Programm sehr stark umgesetzt. Und dabei geht es natürlich darum, das ist beim Hörfunk und im Fernsehen sozusagen in den linearen Zeiten auch nicht anders gewesen, halt sowohl Angebote für die Masse zu machen, als auch für die Nische. Das wurde natürlich immer auch von unseren Kritikern sehr unterschiedlich diskutiert. Sozusagen, wir können es eigentlich niemandem wirklich recht machen. Einerseits sind wir zu massentauglich, andererseits zu wenig Nische und oder auch andersrum, je nachdem, wer uns da aufs Korn nimmt. Genau, aber grundsätzlich haben wir das ja auch mit unseren Hörfunkwellen und unseren Fernsehangeboten schon umgesetzt, dass wir sowohl als auch die kleinen, feinen Kulturangebote machen, als auch die großen Unterhaltungssachen. Und das müssen wir jetzt natürlich auch online abbilden, weil wir sehen ja, es gibt ja die Forschungskommissionen in der ARD und ZDF, die ja auch jährlich die ARD-ZDF-Online-Studie rausgeben. Und wir sehen natürlich, das ist ja nichts Neues, dass die Online-Nutzung von Jahr zu Jahr wächst, vor allem auch die mediale Online-Nutzung. Und deswegen haben wir uns beim BR uns da sehr, also beziehungsweise vor allem die Geschäftsleitung, sich da sehr detaillierte Gedanken gemacht, wie wir uns hier in Zukunft aufstellen wollen. Ja. Und ein zentrales Prinzip dabei ist natürlich der Ansatz zu sagen, jeder zahlt für uns Beiträge, also müssen wir auch für jeden und jede ein Angebot machen, auch online. Und um uns da besser orientieren zu können, das hat jetzt nicht mein Department betroffen, hat unsere BR-interne Medienforschung zusammen mit der digitalen Entwicklungsredaktion Digitale Entwicklung und Social Media da ein ganz tolles Konzept und eine ganz tolle Studie entwickelt, die, glaube ich, einmalig ist in der ARD, wo wir wirklich mal uns genau damit beschäftigt haben, mit welchen Angeboten erreichen wir eigentlich welche Zielgruppen. Und dabei nicht einfach nur Zielgruppen nach Alter und Bildungsgrad, sondern eben sogar nach den Sinusmilieus. Mhm. Ja? Mhm. Also das war ein starker Favorit auch unserer Medienforschung, eben auf die Sinusmilieus zu gehen, weil man da ja sehr stark, sehr viel besser auch so die unterschiedlichen Lebenswelten abbilden kann. Und dann wurde wirklich Angebot vor Angebot quasi abgeklappert. Sehr umfangreiche Befragungen haben da stattgefunden. Und da haben wir halt geguckt, welche dieser Milieus erreichen wir denn schon sehr gut, welche erreichen wir gar nicht und welche quasi nur noch teilweise. Mhm. Und da sehen wir eben, dass wir halt, also wenn man die Sinusmilieus kennt, es gibt ja da so zwei Achsen, einmal der Bildungsgrad und einmal Traditionsbewusstsein versus progressiv, ja. Progressive Einstellung. Und da sehen wir einfach, dass wir so die Älteren, also in der Tendenz, jetzt mal, um das kurz zu fassen, in der Tendenz erreichen wir natürlich die älteren und traditionelleren Milieus deutlich besser. Und das vor allem auch mit linearen Angeboten. Mhm. Und das ist quasi dann so unser Kontinent der Unterstützer, haben wir das intern genannt. Dann gibt es dann den Kontinent der Fernen, also die Milieus, die wir gar nicht mehr erreichen. Das sind die hedonistischen, das ist das hedonistische Milieu, das adaptiv-pragmatische Milieu und die expeditiven. Ja? Also die vor allem die jüngeren, progressiv eingestellteren Milieus auf der anderen Seite. Und dazwischen gibt es dann noch so ein paar Subzielgruppen, von denen, die uns eigentlich unterstützen, die wir aber eigentlich nicht mehr so gut kriegen. Also oft die Frauen, oft die jüngeren Zielgruppen, die wir dann auf einmal nicht mehr so gut erreichen. Und da ist es jetzt unser Ziel, genau für diese, wir wissen ja jetzt, wer uns unterstützt, wer uns häufig und regelmäßig nutzt, wer loyal ist und welche Milieus wir quasi noch besser bedienen müssen. Und da ist jetzt der Ansatz, dass wir halt vor allem diese in der Mitte liegenden Milieus, die ich gerade beschrieben habe, die wir noch ein Stück weit erreichen, die auch eine hohe Meinung von uns haben, aber die uns nicht mehr so häufig nutzen, dass wir die erstmal zurückgewinnen wollen. Also es gibt halt so zwei Zielgruppen, die jetzt so vor allem auf der Agenda stehen, die wir halt mit neuen Angeboten erreichen wollen, wo dann halt wirklich ganz explizit Online-Formate für diese Zielgruppen entwickelt werden.
Es ist mega witzig, weil das gleiche Prinzip dieser Dreiteilung ist das, was wir im Marketing auch immer haben. Ja? Also wir haben sozusagen die Fans. Ja. Klar, die muss ich auch weiterhin betreuen. Und das sind, ganz doof gesagt, sozusagen aus dem linearen Fernsehen natürlich die ältere Generation, ja, für die das. Ja. Und dann in der Mitte hast du natürlich diejenigen, die du wieder, man nennt es teilweise reaktivieren. Also noch gar nicht, die hast du noch nicht verloren.
Ja.
Ja? Die haben noch nicht unbedingt gekündigt. Die nutzen dich noch so ein bisschen, aber die versuchst du natürlich in Fans dann zu konvertieren. Sau witzig. Dein Team dann da drumherum, das heißt, ihr arbeitet dann in dieser Betrachtungsweise höchstwahrscheinlich mit den Journalisten zusammen, die dann die Konzepte erarbeiten und dann, also ganz doof gesagt, arbeitet ihr dann auf einer Testbasis, wo dann ein Journalist, also man kennt es ja so ein bisschen, ja, Netflix bringt halt dann eine Staffel raus oder vier Folgen oder sonst was, schaut sich an, wie wird es angenommen und daraus entscheidet sich dann, wird weiter produziert. Also geht das jetzt in die Richtung? Oder ist es mehr,
tatsächlich,
okay, wir hören den Leuten jetzt einfach mehr zu, aber produzieren dann trotzdem irgendwie mal eine 12er oder eine 24er Serie, koste was da wolle?
Also das muss man sich bei BR vielleicht etwas langsamer vorstellen. Also es war überhaupt schon mal ein toller, ein echter Gewinn, dass man sich über alle Direktionen hinweg auf diese Content-Strategie, auf Basis von dieser Zielgruppen-Landkarte, die ich gerade beschrieben habe, dass man sich auf die verständigt, gemeinsam. Ja, das war schon mal der erste große Schritt. Jetzt haben die Content-produzierenden Direktionen, bei uns sind das ja wirklich noch Direktionen, also die Geschäftsbereiche. Das ist
ein Begriff, der taucht bei mir
Direktoren auf. Ja, ich weiß nicht, das gibt es sonst irgendwie im Zoo und in der Brauerei, ja, im Direktor. Ja. Aber bei uns beim BR gibt es die auch noch. Und dass sich diese beiden Content-produzierenden Direktionen, also Kultur und Unterhaltung und Information, die beiden Geschäftsbereiche, dass sie sich darauf verständigt haben. Und jetzt entwickeln wir eben auch standardisierte Prozesse, das sogenannte Angebotsmanagement. Und da kommen dann auch wieder meine Leute ins Spiel, wo es dann eben ganz klare Vorgaben gibt, welche Formate gemacht werden und welche nicht und wie die auch evaluiert werden. Und wir wollen dann natürlich auch ganz klassisch mit Prototypen arbeiten, dass man erstmal ein Konzept entwirft und ja von der Zielgruppe aus rangeht. Ja, für wen soll das sein? Was soll das der Zielgruppe nutzen? Wie können wir auch erstmal mit einem Piloten Testballon erstmal steigen lassen? Was ist, wenn der mal in der Luft ist? Wie evaluieren? Das wird da also ganz genau festgelegt. Das war ein Prozess, der jetzt Ende letzten Jahres gestartet hat. Der ist jetzt quasi, also die Schritte in diesem Prozess sind jetzt auch festgelegt und jetzt geht das so in die Startphase. Genau. Und bisher wurde das natürlich jetzt dann auf Basis von den Zahlen, also das in der Zwischenzeit ist natürlich nicht nichts passiert, sondern die Redaktionen haben sich natürlich trotzdem dann auf die vorgegebenen Zielgruppen committed und evaluieren das eben aus einem Mix von Facebook- und YouTube-Zahlen, User Research, Umfragen von der Medienforschung von uns, also das, was eben halt verfügbar ist. Und mein Team nutzt da eben fürs Tracking Google Analytics inzwischen und wir setzen uns natürlich auch so ein, dass es für DSGVO-konform ist, für unseren Nutzer transparent und mit den
Vorgaben genau, ja.
Kompatibel.
Landesdatenschutzbeauftragter Bayern ist da schwieriges.
Ja, absolut. Also wir machen das natürlich den Vorgaben entsprechend. Da gibt es immer wieder Vorurteile und wie wir das überhaupt nutzen können. Aber es geht. Die nächste Hürde ist jetzt natürlich das demografische Tracking auch zu nutzen. Das ist natürlich jetzt nicht so ein ganz so einfacher Fall, aber das war jetzt auch mit ein Grund, warum wir die Enterprise-Version nutzen. Und das wollen wir jetzt natürlich auch auf den Weg bringen, damit wir hier noch bessere, transparente Daten haben.
Ja. Das ist auch cool. Du hattest angesprochen, also ihr nutzt dann natürlich Facebook-Engagement-Daten, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ihr einen Twitter-Account habt in der Distribution.
Natürlich. Wir wunderbar. Sind
überall. Ja. Das heißt, zum einen sicherlich Zahlen einfach über den ganzen Faktor erstmal Single-Piece-Engagement, das heißt für die jeweiligen Content-Promotion-Pieces. Ja?
Ja.
Kommentare, Likes, Nana. Und dann schätze ich, seht ihr natürlich dann auch on-site, also innerhalb der BR-Mediathek, was ja nochmal ein ganz anderes Thema ist in Anbetracht des letzten Announcements eurer großen Schwester und Brüder, die sich ja jetzt gerade zusammenschließen und eine Mediathekslösung bauen, schaut ihr sicherlich euch dann nochmal on-site, dann genau wie du ja gerade schon angesprochen hast, über den GA, dann wie lange wird das überhaupt geschaut, wo brechen die Leute ab, kommen sie wieder zurück, aber wie spielt ihr das dann zurück? Also spielt ihr das zurück und sagt, hey, du könntest da nochmal vielleicht verbessern? Also gibt es dann so eine Art Retro-Optimierung? Also wie man es doof gesagt von der Washington Post her ja wirklich kennt, die ja wirklich nachträglich dann reingehen und nochmal nachkorrigieren, Headlines überarbeiten? Oder kannst du da ein bisschen drüber sprechen, wie da die Journalisten-Kollegen dann mit den Zahlen, Daten so arbeiten?
Genau, also wie gesagt, wir haben ja bisher vor allem mit den Redaktionen von unserer BR-Mediathek zusammengearbeitet und unserer News-Plattform BR24. Bei der Mediathek ist es so, dass die redaktionelle Arbeit ja vor allem, also von der für die Mediathek abgestellten Kolleginnen und Kollegen, dass die vor allem in die Kuratierung von der Homepage geht. Ja? Also die wollen natürlich wissen, wie performt denn ihre Kurationsarbeit, weil wir das halt ganz bewusst nicht automatisiert kuratieren, sondern eben manuell. Und deren Dashboard funktioniert so, dass sie halt genau sehen, in welche Sektionen gehen die Klicks und wie wird das Angebot einfach angenommen. Und dann schauen wir natürlich auch auf die Video-Views sehr stark, welche Angebote werden bei uns in der BR-Mediathek stark geschaut, welche laufen gegebenenfalls auch besser in der ARD-Mediathek. Da schauen die natürlich sehr genau drauf. Ich glaube, Titelanpassungen machen sie nicht, aber sie passen auch teilweise die Sektionen an. Also wenn sie sehen, oh, eine neue Sektion auf der Homepage, die läuft jetzt besonders gut, dann wird dann natürlich auch dann entsprechend optimiert, sodass die Conversion Rate steigt.
Genau. Also Conversion Rate bedeutet dann wirklich irgendwie Artikel ganz gelesen. Oder was
Nee, dann da die? Besucher, die auf die Homepage kommen, gehen weiter in ein Video.
Okay.
Also, dass die Zahl möglichst hoch ist. Also, dass wirklich dann auch, dass quasi die Perlen, die ins Schaufenster gelegt werden von den RedakteurInnen, dass die dann auch genutzt werden. Ja?
Okay.
Also, dass die dann auch, dass es dann eben die richtige Auswahl ist. Das ist denen natürlich sehr wichtig. Auch das SEO-Team da, also es gibt auch einen SEO-Kollegen in der Mediathek, der nutzt dann ein Stück weit andere Zahlen. Jetzt über Corona hat das insgesamt die Nutzung sehr stark zugenommen bei der Mediathek. Die hat sich auch verdoppelt, Pi mal Daumen, gepeilt. Bei BR24, unserer News-Plattform, hat sich die Nutzung gegenüber 2019 fast verfünffacht. Teilweise in besonders guten Monaten. Also ein Riesentreiber. Und da ist natürlich die Einstiege über die Suchmaschinen natürlich das A und O. Mhm. Und da nutzt eben das SEO-Team auch Dashboards und Reports, die wir ihnen gebaut haben, auf Basis der Tools, die sie eben nutzen für die redaktionelle SEO-Arbeit. Und da schauen die natürlich ganz klar auf Engagement, darauf, dass wir relevante Keywords bedienen, und dass wir die Leute auch schnell kriegen, dass wir schnell die Eilmeldung auch rausschieben, wenn es neue Kenntnisstände gibt. Und das hat wirklich, wirklich Früchte getragen und auch so die Gesamtperformance von unseren Angeboten sehr in die Höhe getrieben. Aber BR24 und Mediathek waren da ganz, ganz starke Treiber.
Fünffach, das ist ja krass. Aber ja, sind das dann Themenfelder?
Also jetzt im Januar, also,
oder? Ja.
War das? Ganz viel Corona.
Okay, also
ganz,
okay.
Ganz klar, ja, natürlich. Okay. Aber das haben ja alle News-Anbieter, mussten ja jetzt viel, also haben ja jetzt viel zu Corona gemacht. Ich fand es ja sehr interessant, dass die in der ARD ZDF Online-Studie, dass die mediale Internutzung bei Artikeln und News-Content gar nicht gestiegen ist eigentlich. Also die Video- und Audio-Nutzung ist stark angestiegen. Im Jahr über Jahr vielleicht 2019 auf 2020, aber die Artikelnutzung ist sogar ein Stück weit zurückgegangen. Also wir sind tatsächlich ganz krass über dem Marktwachstum gewachsen. Ja.
Krass, spannend. Also ja. Hat dann vielleicht, also zum einen sicherlich Homeoffice, aber zum anderen dann vielleicht auch irgendwie, ist die Handypenetration oder sonst was in Bayern in dem Zeitraum gestiegen? Oder solche Sachen? Also waren es mehr Mobile-Zugriffe? Darfst du da überhaupt reden mit mir?
Ja, wir haben ganz stark. Also wir, ja, auf jeden Fall. Einer meiner Vorgesetzten sagt auch immer sehr, was ich sehr gute Haltung finde, der Sender gehört allen, also können wir auch alles teilen.
Cool.
Also im News-Bereich ist unsere mobile Web-Nutzung deutlich höher als die Desktop-Nutzung. Also das sehen wir ganz, ganz stark. Ja. Und eine Zeit lang, gut, AMP hat man jetzt den Eindruck, wird jetzt von Google ein bisschen fallen gelassen, aber über AMP haben wir teilweise richtig hohe Zugriffszahlen gehabt.
Ja.
Und unsere App hat sich auch richtig gut entwickelt, ja.
Ja, BR ist für mich neben den einzelnen Segler-Wetter-Apps, die ich irgendwie habe, so eine meiner Hauptquellen, weil das natürlich eines der Einzugsgebiete für das Wetter für mich hier unten am See ist.
Ja, Wetter auch wird auch sehr gut genutzt, Wetter-News, Wettermeldung.
Ja. Sau spannend. Du hattest ja gerade vorhin auch nochmal angesprochen, Tracking-Tools an sich. Liegt das Setup und die Konfiguration dann auch bei dir und deinem Team oder dann, okay.
Ja.
Weil da würde mich besonders interessieren, also die Gesamtmediathek, also durch deinen Hintergrund, du hast ja früher, warst ja auch die Produktverantwortliche beim BR,
genau, ich war Teil des Produktmanagement-Teams. Also wir waren ein dreiköpfiges Team. Also kurz vor Launch waren wir mehrere Kollegen.
Und das heißt, das hat schätzungsweise dir natürlich jetzt mega dann in die Hände gespielt, da sich mit auseinanderzusetzen, was ist für die Mediathek die relevante. Deswegen, was ist aus deiner Sicht dort eigentlich die relevanten, zum einen Metriken, also klar, irgendwie bei Video-Content ist es, wie viel Prozent wurde das Ganze irgendwie angeschaut, aber schaut Ach, gar nicht so. Ach, spannend. Wunderbar, da können wir da tiefer nachbohren. Das würde mich echt mega interessieren. Was sind für euch so relevante Metriken und vielleicht sogar auch Dimensionen? Also Sharing oder Completion Rate oder was ist
das? Also, also grundsätzlich, die übergeordnete Metrik, die auch an das Management berichtet wird, sind tatsächlich die Video-Views. Und die zählen wirklich ab Start.
Okay.
Genau. Weil das, da müssen wir einfach uns nach dem ARD-Standard richten und in der ARD wird einfach ab Start gezählt. Genau, aber bei uns ist natürlich schon die Frage oder sehr, sehr, sehr kontrovers diskutierte Frage, welche anderen Engagement-Metriken nehmen wir denn noch mit dazu? Und natürlich kommt immer wieder auf, Percentage Watched, ich weiß nicht, wie die deutsche Übersetzung ist, also gesehene Prozent. Ich bin da immer... argumentiere da immer stark dagegen, ja, weil wir in der Mediathek ja super diversen Content haben. Mhm. Wir haben da Spielfilme mit 90 Minuten und kurze Newsbeiträge von 1 Minute 30. Und da wäre es eigentlich total kontraproduktiv, so eine Metrik wie gesehene Prozent anzusetzen. Mhm. Weil natürlich ist bei einem 1,30-Minüter schnell mal 90% erreicht. Und bei einem Spielfilm oder beobachteten Dokumentarfilm sind 40% auch schon sehr gut. Ja? Ja. Und wenn wir jetzt da auf gesehene Prozent setzen würden, ja, dann würden wir vermutlich, so meine Hypothese, stärker auf kürzeren Content optimieren, weil bei kürzeren Content die gesehenen Prozent höher sind.
Ja.
Also bietet sich da eine Metrik wie Watchtime, Sehdauer, deutlich besser an. Und die nutzen auch die ARD-Kollegen so als zweite sekundäre Metrik für die ARD-Mediathek. Also wie gesagt, die Hauptmetrik, die halt an das Management berichtet wird, sind eben die Videostarts. Aber die Sehdauer ist auch so, das Commitment ist so die zweitwichtigste Metrik, weil gesehene Prozent für unseren Art von Content einfach die falsche, der falsche Ansatz wäre.
Sehdauer dann differenziert nach den einzelnen Inhaltsarten, also Langspielfilm oder overall, dann ich als Benutzer komme auf die Mediathek und dann ich habe mir jetzt in diesem Fall nur bei meiner heutigen Session oder meinem heutigen sozusagen overall Visit 6 Minuten angeschaut und davor, möglichst weil ich halt noch Spielfilm Minuten, mit drin hatte. Okay, weil spannend wäre das Ganze ja runtergebrochen auf dann die einzelnen, ich nenne es jetzt mal, Medienarten, also Content, wie du ja schon selbst sagtest. Und dann ging ja sogar der Vergleich, dieses News-Piece, hatte eine Completion-Rate oder eine View-Rate von 60 und das andere halt nur von 35. Und dann können das die Journalisten ja sozusagen innerhalb der Kategorie vergleichen. Also
das findet so jetzt noch nicht statt. Ja, also wir gucken halt auf die Videostarts und auf die Sehdauer, aber ich glaube, da werden wir in den nächsten Monaten jetzt auch, wenn das die Zusammenarbeit mit dem ZDF an einer an einem Streaming-Netzwerk startet, da werden wir natürlich noch intensive Diskussionen führen. Ja.
Ja.
Wir wollen natürlich besser werden. Also ich meine, wir stehen jetzt schon mal gut da. Also fast 50% der Deutschen nutzen die Mediatheken von ARD und ZDF. Aber wollen wir natürlich noch besser werden, ja?
Ihr steht auch besser als 60% der Industrie, wenn nicht sogar als 70% der Industrie. Ja, also ich weiß von ganz vielen von meinen Kunden, wie selten dort irgendwie ja wirklich Content Analytics, ja, es wird zwar dann irgendwie erstellt und wenn man Glück hat, vielleicht noch irgendwie postet dann irgendjemand den Link zum Artikel auf LinkedIn und vielleicht noch in ein paar anderen Sachen. Damit hat sich die Chance dann aber dann irgendwie wirklich nachhaltig sich anzuschauen, wie viel Impact das Ganze hat, da seid ihr meilenweit.
Ja, ich muss auch intern unsere Leute auch immer, ich muss auch intern immer Werbung machen und sagen, es sind nicht alle so viel weiter als wir. Wir machen den Job eigentlich schon ziemlich gut bisher.
Also, sau cool. Ehrlich, es freut mich sau. Ja, weil klar, ich war auch oft, als ich noch drüben in Deutschland brav meine Steuern gezahlt habe und damit auch GEZ-Gebühren sozusagen jetzt hat eingesammelt worden.
Ein Beitrag.
Beitrag, Entschuldigung, Beitrag.
Ja, das richtig.
Bin ich natürlich auch einer.
Bin ich schon zu lange bei den öffentlichen Rechten.
War ich natürlich auch immer jemand, der so, bei der Menge und auf der Basis und das Geld, was dann über ihr, aber dann kommt immer schön hier Traumschiff und sonst was bei rum. So, das ist aber nicht für mich das Richtige.
Ja, das ist natürlich immer unser Image. Damit haben wir natürlich immer zu kämpfen. Aber wenn wir uns anschauen, wie unsere YouTube-Kanäle laufen, also dann finde ich, kann sich da eigentlich niemand beschweren. Ja, also die Abbruchzahlen sind schon echt gut zum Teil. Ja,
ich finde es, also Funk ist für mich klar zu Anfang sehr holprig gestartet, aber jetzt mit schon allein solchen Sachen wie MyLab und anderen, finde ich, also ist genial, was da, ich sag jetzt mal, die gesamte Gruppe da sich drumherum auch dran orientiert. Nicht tauscht ihr euch deswegen?
Also ich glaube, auch bei natürlich, ganz klar, wir liefern ja auch Content, also jede Landesrundfunkanstalt, also Funk ist immer ein bisschen komplexes Konstrukt, schwierig zu erklären, aber Funk ist ja eine Gemeinschaftseinrichtung von der gesamten ARD, das heißt, alle liefern dazu. Also es gibt eine Kernredaktion, die eigenen Content macht, aber andere Landesrundfunkanstalten, wie auch der BR, liefern eben Inhalte zu, wie zum Beispiel Puls, die Pulsformate, die Reportage, die Frage, das liefern wir zu, dass das dann eben auch unter dem Label läuft. Aber ja, wir haben selber natürlich gemerkt, jetzt mal ganz platt gesagt, wir blenden das Logo vom BR einfach nicht dick genug ein bei unseren Formaten. Die Leute gucken das, wir erreichen sie, sie merken nur nicht, dass sie gerade ARD und ZDF-Inhalte nutzen. Und das müssen wir in Zukunft natürlich noch deutlich verbessern.
Ja, das finde ich, also ich glaube, man könnte relativ viele sogar auch schon meiner, also sozusagen unsere Generationen fragen, denen teilweise gar nicht dann bewusst ist, dass das unbedingt ein Funkformat da drumherum ist.
Oder auch ein BR-Format.
Ja, genau, also das dann sozusagen nochmal als nachfolgender Schritt da drumherum. Sau cool.
Ja, und wir sind auch wirklich auch auf TikTok, wo wir auch innerhalb von kürzester Zeit mit unserem News-Kanal mehr als 200.000 Fans erreicht haben und so weiter. Also wir sind da schon überall präsent.
Dann muss ich mal nachher, ist es dann wirklich...
Also wir beschäftigen uns auch, wir reagieren da auch schnell, ja. Also wir beschäftigen uns mit neuen Trends und sind da... In der Regel sehr schnell auch.
Ja. Dementsprechend abschließende Frage, weil wir es ja schon gerade hatten über Distribution. Was sind für dich, für euch dann in der Distribution dann von den Inhalten? Also sowohl für BR24, was ja sehr News, als auch dann vielleicht merkst du ja Unterschiede dann zu, ich nenne es jetzt mal Langzeit-Spielfilmen aus der Mediathek heraus, die ihr ja auch promotet dann über die Social-Media-Kanäle. Sind das für euch die gleichen Metriken, die ihr euch dann da anschaut? Oder habt ihr bei dem einen dann, wie liegen da die Unterschiede?
Nee. Also da legen wir schon unterschiedliche Metriken an. Es sind ja auch unterschiedliche Plattformen und auch natürlich unterschiedliche Inhalte. Bei BR24, das ist ja vor allem klar bieten wir da auch Video- und Audio-Content an, aber der Fokus liegt natürlich schon auf der Information und auf den Artikeln. Und da schauen wir uns natürlich die Visits und auch die Users an. Und was jetzt eben neu eingeführte Metriken sind, ich glaube, ich darf das so offen sagen, ist auch die loyale Nutzung und die bayerische Nutzung. Wir wollen jetzt noch stärker darauf optimieren, klar, über die Corona-News und auch als Trump noch aktuell war, haben wir natürlich auch viele Nutzer aus Nicht-Bayern sozusagen bekommen oder aus der bayerischen Diaspora. Wie wir gerne scherzhaft sagen, ich komme aus Hamburg, ich bin da aber schon echt assimiliert, was es angeht, aber also da schauen wir uns natürlich an, dass die Nutzer möglichst häufig wiederkommen und das tun sie auch schon zu weiten Teilen, aber das wollen wir jetzt noch stärker zu einer der Kernmetriken machen, ja. Und mit Google Analytics 4 gibt es ja dann auch neue Metriken wie Engagement Rate, was ich toll finde. Oder ja, also da werden wir natürlich noch Änderungen sehen in den nächsten Monaten.
Aber jetzt wird mir glatt noch eine wirkliche Abschlussfrage einfallen. Wie siehst du die Wichtigkeit der Metrik der klassischen Bounce Rate Diskussion? Ist das eine sinnvolle Metrik oder nicht?
Ich finde nicht. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, du lachst, aber ich finde, es ist keine so sinnvolle Metrik, weil erstens niemand weiß, wie ist sie definiert. Mhm. Also kein Redakteur, keine Redakteurin kann mir sagen, wie definiert sich das Ding. Da kriege ich 30 verschiedene Antworten. Das finde ich schon mal ein großes Problem. Und ja, was sagt es mir aus? Wenn jemand jetzt gegoogelt hat, auf meinen Zeckenschutzimpfung-Artikel kommt und danach wieder abspringt, war das jetzt gut oder schlecht? Ich meine, hat er sie gefunden, was sie wollte? Ja, vermutlich schon.
Ja.
Hat danach halt nichts, keinen weiteren Klick gemacht, aber vielleicht ist das Nutzerbedürfnis trotzdem positiv erfüllt worden. Ja. Von daher finde ich es eine schwierige Metrik, deswegen finde ich jetzt so eine neue Metrik, die GA mit GM4 jetzt ja kommt. Wir nutzen GA4 auch schon. Die Engagement Rate oder Engaged Users hat sehr viel sinnvoller, weil das einfach eine positive Metrik ist. Ja? Also wie viele Leute haben mehr als einen Klick gemacht, wenn ich es wissen will.
Ja, voll. Also vollkommen meine Denkweise dazu. Für Artikel ist es bei mir
wie Scrolltiefe. Ich finde die Bounce Rate auch nicht völlig schlecht. Ja? Also ich finde jetzt die Bounce Rate auch nicht völlig schlecht, aber allein als Standalone-Metrik finde ich sie schlecht, sozusagen. Ja. Aber in Kombination mit anderen Werten kann sie durchaus Sinn ergeben. Dann kann sie mir einen weiteren Erkenntniswert liefern. Aber die Bounce Rate allein, finde ich, sollte man nicht zu
als reine Metrik der Qualität sozusagen des Inhalts der Seite nehmen. Ja, voll. Mega. Ja. Krass, jetzt sind schon 36 Minuten rum und ich hätte noch endlos viel. Mega, also ich bin sowas von auch geflasht, ja, wie tief dein Team, du, so damit sozusagen auch der DBR und von dem, was du ja auch gerade gesagt hast, auch die anderen Medienanstalten da tun und sich da entwickeln. Ich würde dich sehr gerne demnächst gerne nochmal weiter dazu wörtlich aushorchen, weil das ist ja teilweise hier der Grund.
Ich würde gerne noch ein Teil 2 machen.
Ja, es würde mich mega freuen, weil ich finde das so spannend. Wie gesagt, ja, ich kenne die Perspektive ja aus Marketing-Sicht, Content-Marketing und du musst darauf und dann schauen, dass brav der Inhalt natürlich auch irgendwie ein Lead generiert hat oder dass du die gesamte Engagement-Journey dann auch mitnimmst. Und ihr mit der Perspektive hin zu inhaltlicher Ausrichtung dann anhand der Sinus-Milieus, der Personas, die ihr mitentwickelt habt, geht ja im Vorgespräch ja gesagt, Richtung Amazon Prime Video, Richtung Netflix, Disney Plus etc. Also auch Hulu einfach viel schneller zu verstehen, funktioniert der Inhalt, ja, aktiviere ich damit die Leute, die ich aktivieren will, so wie du jetzt sagst, unsere bayerischen Mitbürger, für die der BR ja erstmal im Bereich des Auftrages ja dann auch da ist, sau cool. Also auf dem Video sieht man gerade, wie ich grinse und lächle, weil es einfach so cool ist, ja, was ihr da macht. Deswegen da vielen, vielen Dank.
Ja, danke schön.
Du kennst es schon vom Reporting Impulse Podcast ja schon. Ich habe es eiskalt bei Andreas geklaut. Die letzten Sätze etc. obliegen wieder dir. Ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit, die echt kostbar ist in Anbetracht dessen der Gesamtaufgabe, vor dir ja als 10-Personen-Team ja auch steht. Und würde mich mega freuen, wie schon gerade ja angesprochen, wenn wir hieraus dann irgendwann ein Part 2 machen können. Vielen Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wie gesagt, die letzten Sätze gehören dir. Außer, du darfst dich nicht dafür bedanken. Das habe ich auch eiskalt bei Andreas geklaut.
Ich muss dich trotzdem bedanken. Hat mich sehr gefreut, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Sehr gerne können wir auch eine zweite Runde machen. Ja, ich hoffe, dass unsere Strategie aufgeht. Ich meine, Zielgruppe alle, das ist natürlich schon ein Wort und natürlich auch eine Mission, für die hier viele Leute bei ARD und BR arbeiten. Und ja, ich hoffe, dass in einiger Zeit ja, das auch erkannt wird, dass wir oder die Leute es auch besser wahrnehmen, was wir insgesamt für Angebote machen. Ja, so dass wir wirklich jeden Beitragszahler, jede Beitragszahlerin auch erreichen.
Genau. Klasse. Vielen Dank. Ciao.
Dann dir noch einen schönen Tag und auf bald zu Teil 2 vielleicht.
Genau.
Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp.